Viele Christen sehnen sich nach einem sicheren, geordneten Leben unter Gottes Schutz und vergessen dabei leicht, dass hinter der sichtbaren Welt ein geistlicher Kampf tobt. Die Bibel zeichnet die Geschichte des Volkes Israel nicht nur als altes Drama, sondern als Spiegel für unser eigenes Herz. Worum dreht sich unser Leben wirklich, um Gottes Plan oder um unsere Absicherung? Gerade in den Erzählungen aus der Wüste wird sichtbar, wie eng Glaube mit der Frage verbunden ist, für wen wir eigentlich leben. Gottes ewiger Plan und der unsichtbare Kampf um die Erde. Die Führung Gottes mit seinem Volk ist keine Ansammlung religiöser Episoden, sondern Ausdruck eines großen, zusammenhängenden Willens. Die Schrift spricht von einem ewigen Plan, der auf Christus als Mittelpunkt und Erbe hingeordnet ist. Darum ist die Erde für Gott nicht ein zufälliger Schauplatz, sondern der Ort, an dem sich dieser Plan konkret entfalten soll. Als der Herr Jesus die Jünger lehrte zu beten, stellte er mitten in das Vaterunser die Bitte: Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Damit öffnet er den Blick, hinter der sichtbaren Geschichte von Völkern, Grenzen und Konflikten steht ein Ringen darum, ob Gottes Wille im Bereich des sichtbaren Raums gewinnt oder ob ein anderer Wille dominiert. Was sich in den Geschichten Abrahams, Israels oder der ersten Gemeinden abspielt, ist darum nie nur deren privates Schicksal, sondern Teil dieser größeren Auseinandersetzung. Gottes ewiger Plan ist ganz auf den allumfassenden Christus ausgerichtet. Das ist die positive Seite. Auf der negativen Seite jedoch steht Gott noch ein Feind gegenüber, der Satan. Äußerlich mag es so erscheinen, als habe der Mensch die Erde besetzt und für sich beansprucht, in Wirklichkeit aber ist der Usurpator nicht der Mensch, sondern Satan. Deshalb sagte der Herr Jesus in Matthäus 6,10 zu uns: Wir sollen beten, dass der Wille des Vaters auf Erden geschehe wie im Himmel. Vor diesem Hintergrund wird die Einnahme des Landes Kanaan verständlich. Abraham hatte eine Verheißung für ein Land, aber als seine Nachkommen nach Jahrhunderten aus Ägypten auszogen, war dieses Land erfüllt von Völkern, deren Lebensweise sich mit finsteren Mächten verband. 1. Mose 6 berichtet von den Nephilim, einer Vermischung, die das Menschengeschlecht verdarb. 4. Mose Kapitel 13 Vers 33 greift diese Bezeichnung wieder auf, als die Kundschafter im Land Riesen sahen. Gott befahl nicht deshalb die Vertreibung dieser Völker, weil Israel eine nationale Bühne zur Selbstentfaltung brauchte, sondern weil der Ort gereinigt werden sollte, an dem seine Gegenwart, sein Name und letztlich Christus als das wahre Opfer und der wahre König offenbar werden sollten. So heißt es in 5. Mose Kapitel 7 Verse 1 bis 2, dass Gott die zahlreichen Völker Kanaans vor Israel vertreiben und sie dem Bann weihen wollte. Darin liegt eine ernste, zugleich aber tröstliche Einsicht. Der eigentliche Konflikt ist nicht zwischen Gott und dem Menschen, sondern zwischen Gott und Satan, und Gottes Ziel ist nicht Vernichtung, sondern die Wiederherstellung seines Anspruchs auf die Erde. Dasselbe Muster zieht sich bis heute, die Weltbühne wirkt von Menschenhand bestimmt, doch die Schrift macht deutlich, dass sich hinter Ideologien, Kulturen und Systemen geistliche Mächte verbergen, die Gottes Herrschaft in Frage stellen. Dennoch verfällt Gott nicht in nervöse Aktivität, er sucht sich ein Volk, das bereit ist, inmitten dieser Welt für sein Interesse da zu sein. Im Alten Bund waren es die Kinder Israels, die das gute Land in Besitz nehmen sollten, im Neuen Bund ist es die Kirche, der Leib Christi, durch den Gottes Gegenwart, Gerechtigkeit und Gnade sichtbar werden. Wer sich in dieses größere Bild einordnet, entdeckt, dass der eigene Weg, mit allen Umwegen und Prüfungen, eingebettet ist in etwas, das über die eigene Lebensspanne hinausreicht. Gerade darin liegt eine leise, aber starke Ermutigung: Unser Glaube bewegt sich nicht im luftleeren Raum, sondern ist hineingestellt in den Strom von Gottes Geschichte mit der Erde. Wenn das Gebet des Herrn, wie im Himmel, so auf Erden, in uns Gestalt gewinnt, beginnt sich der Blick zu weiten. Herausforderungen verlieren etwas von ihrer erdrückenden Schwere, weil sie nicht mehr das Zentrum bilden. Das Zentrum ist Gottes Wille mit Christus, und wir dürfen mit unserem begrenzten Leben Teil davon sein. So wird der Weg, auf dem Gott uns führt, nicht leichter, aber er bekommt einen Sinn, der trägt, selbst dort, wo das Ringen um sein Reich uns an unsere Grenzen bringt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Wenn der Herr, dein Gott, dich in das Land bringt, in das du hineinkommst, um es in Besitz zu nehmen, und viele Nationen vor dir her vertreibt, und der Herr, dein Gott, sie dir dahin gibt und du sie schlägst, dann sollst du an ihnen den Bann vollstrecken. Wer erkennt, dass Gott um die Erde als Schauplatz seines ewigen Plans ringt, sieht das eigene Leben nicht mehr als isoliertes Projekt, sondern als Baustein in Gottes großem Handeln. Die Arbeit, die Beziehungen, die Entscheidungen von heute gewinnen Gewicht, weil sie zu Orten werden können, an denen der Wille des Vaters auf Erden wie im Himmel aufleuchtet. Selbstbezogenheit als Hindernis für Glauben. An der Grenze zum guten Land trat zutage, woran das Herz der Wüstengeneration hing. Äußerlich waren es die Riesen, die befestigten Städte und die militärische Schwäche, die sie erschreckten, innerlich aber bestimmte ein anderes Zentrum ihr Denken, die Sorge um die eigene Sicherheit. 4. Mose 14 beschreibt, wie das Volk weinte, murrte und schließlich sagte, und sie sagten zueinander, lasst uns ein Oberhaupt einsetzen und nach Ägypten zurückkehren. Die Aussicht, Gottes Ziel zu verfehlen, schmerzte sie weniger als der Gedanke, ihr Leben könnte in Gefahr geraten. Sie betrachteten die Situation nicht vom Standpunkt Gottes, der das Land zugesagt hatte, sondern vom Standpunkt ihrer verletzlichen Existenz. Sie dachten nicht an Gott, sondern nur an ihren eigenen Vorteil. Sie kümmerten sich nicht im Geringsten um Gott, sondern ausschließlich um ihre Sicherheit, ihren Frieden und ihr Dasein. Sie gestanden ihre Schwäche nicht ein und demütigten sich nicht vor Gott. Schließlich beleidigten sie Gott so sehr, dass sie ihm verhasst wurden. Gott nimmt diese Haltung sehr ernst. Er macht deutlich, dass nicht die Größe der Feinde die eigentliche Hürde ist, sondern der Unglaube, der aus einem selbstbezogenen Herzen hervorgeht. So heißt es in 4. Mose Kapitel 14 Vers 11, wie lange will mich dieses Volk verachten, und wie lange wollen sie mir nicht glauben bei all den Zeichen, die ich in ihrer Mitte getan habe. Unglaube erscheint hier nicht als bedauerliche Schwäche, sondern als Verachtung Gottes, seine Macht, seine Treue und seine Wege werden beiseite geschoben, weil die eigene Sicherheit mehr zählt. Wo das eigene Wohlergehen zur obersten Norm wird, verliert Gott faktisch seinen Platz als Herr, man mag ihn noch bekennen, aber man vertraut ihm nicht mehr. Diese Geschichte legt eine Struktur frei, die sich bis in unsere Zeit zieht. Sicherheit ist ein legitimes Bedürfnis, kann aber leicht zum verborgenen Götzen werden, Ausbildung, Karriere, materielle Vorsorge, soziales Ansehen, all dies kann zum Maßstab dafür werden, ob Gott gut zu uns ist. Selbst geistliche Dinge lassen sich in diesen Kreis hineinziehen, wenn Glaube vor allem als Mittel verstanden wird, um beschützt, gesegnet, innerlich stabil zu sein. Wer Jesus vor allem als Garantie gegen Risiken sucht, wird schwer verstehen, warum Gott sein Volk in eine Situation führt, in der Vertrauen wichtiger ist als Berechenbarkeit. Dass die Wüstengeneration das Land nicht sah, während Kaleb und Josua hineingingen, ist deshalb mehr als eine historische Randnotiz. 4. Mose Kapitel 14 Verse 23 bis 24 berichtet, dass alle, die Gott verachtet hatten, das Land nicht sehen sollten, aber meinen Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm war und er mir völlig nachgefolgt ist, ihn will ich in das Land bringen. Ein Herz, das Gottes Interesse höher stellt als den eigenen Schutz, wird von Gott selbst stabilisiert. Der Glaube wird nicht aus der inneren Stärke eines Helden geboren, sondern aus der Ausrichtung auf Gottes Ehre. Wo ein Mensch innerlich sagt, Gottes Anliegen wiegt mehr als meine Absicherung, dort beginnt Gott, die Fähigkeit zum Vertrauen in Prüfungen zu schenken. Und sie sagten zueinander, lasst uns ein Oberhaupt einsetzen und nach Ägypten zurückkehren. Und der Herr sprach zu Mose, wie lange will mich dieses Volk verachten, und wie lange wollen sie mir nicht glauben bei all den Zeichen, die ich in ihrer Mitte getan habe? Wer bemerkt, wie sehr das eigene Herz um Sicherheit kreist, muss nicht in Schuldgefühlen stecken bleiben, sondern darf darin eine Einladung Gottes erkennen, das Zentrum zu verschieben, weg vom Zwang, alles im Griff zu haben, hin zu einem Vertrauen, das Gottes Ehre über das eigene Wohl stellt, und gerade so erfährt, dass er in den unsicheren Zonen des Lebens treu ist. Für Gottes Interesse leben und so in Glauben vorangehen. Nachdem Israel den Befehl Gottes verworfen hatte, das Land einzunehmen, geschah etwas, das auf den ersten Blick wie späte Reue wirkt, sich bei näherem Hinsehen aber als eigenwillige Frömmigkeit entlarvt. 4. Mose Kapitel 14 Verse 39 bis 40 berichtet, dass das Volk trauerte und am nächsten Morgen früh aufstand, um auf die Höhe des Gebirges hinaufzuziehen, mit den Worten, hier sind wir und wollen an den Ort hinaufziehen, von dem der Herr geredet hat, denn wir haben gesündigt. Die Einsicht in die eigene Schuld verband sich mit einem hastigen Vorstoß, der nicht mehr mit Gottes aktuellem Reden übereinstimmte. Mose warnte sie, es wird euch nicht gelingen. Doch sie gingen trotzdem und wurden von Amalekitern und Kanaaniten geschlagen. Das Volk dürfte sich nur dann fortbewegen, wenn die Lade zog. Als Gott sie jedoch aufforderte, weiterzuziehen, gehorchten sie nicht. Jetzt aber wagten sie es, aus eigener Initiative weiterzuziehen. Die Erzählung vermerkt ein entscheidendes Detail, doch sie waren so vermessen, auf die Höhe des Gebirges hinaufzuziehen, aber die Lade des Bundes des Herrn und Mose wichen nicht aus der Mitte des Lagers. Die Lade des Bundes war das sichtbare Zeichen der Gegenwart Gottes inmitten des Volkes, sie blieb, wo Gott blieb. Israel rannte gewissermaßen voraus, während Gott an einem anderen Punkt stehen blieb. Damit wird ein geistliches Gesetz sichtbar, nicht jede Bewegung nach vorne ist Fortschritt im Blick Gottes. Ein geistlicher Entschluss, der nicht aus dem Hören auf Gottes gegenwärtiges Wort wächst, mag fromm klingen, führt aber in Auseinandersetzungen, für die es keinen göttlichen Rückhalt gibt. Im Licht des ganzen Zeugnisses der Schrift wird deutlich, dass Gott heute den Weg seines Plans durch die Gemeinde, den Leib Christi, geht. Christus ist als Haupt über alles gesetzt, der Gemeinde, die sein Leib ist, und der Heilige Geist führt nicht in isolierte Privatwege hinein, sondern in ein Miteinander, in dem Christus in den Gliedern Gestalt gewinnt. Das bedeutet nicht, dass jede Entscheidung öffentlich abgestimmt werden müsste, wohl aber, dass unser Leben in einer Beziehung zum Ganzen steht, zur örtlichen Gemeinde, zu den Geschwistern, zur gemeinsamen Ausrichtung auf den Herrn. Wo jemand hohe geistliche Projekte verfolgt, ohne sich in dieses Gefüge einzuordnen, läuft er Gefahr, das zu wiederholen, was Israel an der Grenze Kanaans tat, Bewegung ohne Lade. Der Alltag wird gerade dort Teil von Gottes Weg auf Erden, wo kleine, verborgene Schritte in dieser Übereinstimmung geschehen, man trägt auch dann die Versammlung mit, wenn die Gefühle trocken sind, man sucht Versöhnung, statt im Recht zu beharren, man dient mit den empfangenen Gaben, ohne danach zu greifen, gesehen zu werden. In solcher Treue fließt Christus als Leben in den Leib hinein, und Gottes Interesse wird inmitten einer gewöhnlichen Woche sichtbar. Der Kampf gegen Amalek, das Fleisch, das sich gegen den Geist erhebt, und gegen die Kanaaniter, Haltungen und Systeme, die unter fremden Mächten stehen, wird dann nicht in großen Aktionen geführt, sondern in der stillen Entscheidung, gemeinsam unter dem Haupt Christus zu bleiben. Und als Mose diese Worte zu allen Söhnen Israel redete, trauerte das Volk sehr. Und sie machten sich am nächsten Morgen früh auf, um auf die Höhe des Gebirges hinaufzuziehen, und sagten, hier sind wir und wollen an den Ort hinaufziehen, von dem der Herr geredet hat, denn wir haben gesündigt. Aber Mose sagte, warum denn übertretet ihr den Befehl des Herrn schon wieder? Es wird euch nicht gelingen. Doch sie waren so vermessen, auf die Höhe des Gebirges hinaufzuziehen, aber die Lade des Bundes des Herrn und Mose wichen nicht aus der Mitte des Lagers. Ein Leben, das Gottes Interesse mitträgt, entsteht weniger durch große Vorhaben als durch die stille Entscheidung, mit der Lade zu gehen, im Hören auf Gottes Wort, im Bleiben im Leib Christi und im Gehorsam in den kleinen Dingen des Alltags. So wird der Weg durch Arbeit, Familie und Gemeinde zum Boden, auf dem Gott seinen Willen sichtbar werden lässt. Herr Jesus Christus, danke, dass du mitten im Kampf dieser Welt ein treuer Herr bleibst, der seinen ewigen Plan nicht aufgibt. Richte unser Herz neu aus, damit wir nicht von der Suche nach Sicherheit beherrscht werden, sondern von der Liebe zu deinem Willen und deinem Interesse auf dieser Erde. Vergib, wo wir mehr um unser eigenes Wohlergehen kreisten als um deine Ehre, und schenke uns den Glauben, mit dem wir dir auch dort vertrauen, wo die Riesen groß erscheinen. Stärke in uns die Verbindung zu deinem Leib, der Gemeinde, damit du durch unser gemeinsames Leben deinen Weg bahnen kannst. Lass uns erfahren, dass du selbst unser wahres Erbe und unser gutes Land bist und dass kein Einsatz für dich vergeblich ist. Fülle uns mit deinem Frieden und deiner Hoffnung, während wir in dieser Welt vorangehen, auf deinem Weg. Amen.